Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute live aus dem Humboldt-Forum in Berlin mit dem früheren SPD-Chef Martin Schulz. Schön, dass Sie alle da sind und nicht zum Beispiel jetzt gerade beim Zahnarzt, aber man kriegt ja eh keinen Termin, ne? Martin Schulz.
Ja, ich kenne das Zitat von Herrn Merz.
Ja, genau. Also jetzt, ich mache jetzt mal im Ernste weiter, wobei man sich fragt, hat er das wirklich so ernst gemeint? Interessanterweise fängt die CDU jetzt schon an, in dem eigenen Videomaterial, was man so verbreitet auf YouTube, Twitter und so weiter, diese Aussage rauszuschneiden. Also für alle, die es verpasst haben, Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, hat gestern im Fernsehsender Welt in einer Diskussionsrunde Folgendes gesagt, Thema Migration, Zitat: Die, also die Geflüchteten, sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine. Zitat Ende. Jetzt gab es hier stellenweise Applaus. Ich weiß nicht, ob das sozusagen Zustimmung für Friedrich Merz und diese Aussage ist. Ja, ich sehe ein Nicken. Ich gucke jetzt mal Martin Schulz an. Ich vermute, bei Ihnen fällt die Bewertung anders aus.
Naja, ich habe mir das auch angeschaut. Friedrich Merz ist eigentlich ein sehr beherrschter Mann. Ich kenne ihn ja, er kann sich gut beherrschen, aber wenn ihm der Kragen platzt, da kommt der wirkliche Fritz raus, der wirkliche Friedrich.
Ja.
Und ich glaube, da ist in so einer Situation rausgekommen, was er wirklich denkt.
Und ist das problematisch, was er denkt?
Nee, problematisch nicht, wenn er nicht der Vorsitzende der CDU wäre, der Vorsitzende der CSU-Bundestagsfraktion, ein Mann, der sich anschickt, Kanzlerkandidat werden zu wollen, das gibt dem Ganzen eine andere Qualität. Jeder Sachbearbeiter im Sozialamt weiß, dass es nicht stimmt. Und sie kriegen nicht sofort eine Zahnbehandlung. Brauchst du nur in die entsprechenden Rechtsnormen zu schauen. Du musst schon mal 18 Monate warten. Und nur im äußersten Notfall, im wirklichen Notfall, wirst du behandelt. Das ist, wie soll ich das sagen? Das ist Stammtisch und nicht Kanzleramt. Mhm. Das ist nicht verboten. Stammtische reden halt so, aber einer, der sich anschickt, die Republik führen zu wollen, sollte schon mal überlegen, was er in so einem Zusammenhang sagt.
Ja. Die Frage ist ja, warum passiert das? Und ich habe so eine Vermutung, dass es auch ein Stück weit eine Hilflosigkeit ist, auch die Hilflosigkeit des Vorsitzenden einer führenden Volkspartei, der ja nach Umfragen immer noch größten Partei in Deutschland, der konservativen Volkspartei, die erkennen, da ist ein Problemdruck da, ob nun gefühlt oder real, kann man nochmal drüber diskutieren, der ist da, Menschen reden darüber und das Gefühl, die Politik findet keine vernünftige Sprache, findet immer nur eine beschwichtigende Sprache, die Sorgen nicht ernst nimmt.
Das ist fatal. Man muss die Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern ernst nehmen. Und ja, es ist ein Problem. Natürlich haben wir ein Problem, insbesondere die Städte und Gemeinden, mit der Unterbringung, mit der Beschulung, auch mit der medizinalen Versorgung von Flüchtlingen. Das ist ein Problem. Und es nicht anzusprechen, ist falsch. Natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger recht, wenn sie sagen, das ist ein Problem. Was falsch ist, ist den Bürgern vorzugaukeln, man könne dieses Problem jetzt von einer Minute auf die andere lösen oder zu hetzen nach dem Motto, die kriegen Zahnersatz, ich muss warten, was objektiv nicht stimmt. Ich finde, in gerade so einer sensiblen Frage muss man den Mut aufbringen, Menschen zu sagen, das ist ein schwerwiegendes Problem, für das wir nicht sofort eine Lösung haben. Dann haben Bürgerinnen und Bürger das Recht zu sagen, ja, aber wann kommt ihr denn mit einer Lösung?
Ich wollte gerade sagen, weil Sie haben gerade gesagt, von einer Minute auf die andere das Problem zu lösen. Ich meine, wenn das jetzt so wäre, dass wir seit wenigen Wochen, Monaten diese Situation haben, dann würde ich Ihnen mehr zustimmen. Aber ich weiß nicht, wo man den Anfangspunkt setzen möchte. Man kann ihn mindestens 2015 setzen, möglicherweise auch vorher.
Naja, 2015, 8 Jahre her.
Ja.
So. Sie waren im Europäischen Parlament. Sage ich Ihnen jetzt was? Ich habe vor mehr als 20 Jahren, da war ich innenpolitischer Sprecher meiner Fraktion im Europaparlament, Reden gehalten zur Flüchtlingsproblematik, könnte ich heute rausholen. Der Stempel, das Datum von heute draufstempeln, könnte ich die Rede wieder halten. Mhm. Das Problem ist größer geworden, die europäische Antwort ist nicht gegeben worden. Jetzt kann man nicht hingehen.
Das ist jetzt natürlich aber sehr deprimierend, wenn Sie das so beschreiben. Also
ja,
das,
gut,
das macht jetzt, glaube ich, Leute, die den Glauben an die Politik verlieren, wahrscheinlich bestätigt dann noch in dem, was sie gerade denken.
Und sehen Sie, und das ist die journalistische Haltung, die Sie eben kritisiert haben, ja. Die ist zu schnell. Vielleicht warten Sie mal den einen Satz noch
bitte.
Ab. Denn auch Sie gehören zu der Kategorie von Leuten, also dem Berufsstand von Leuten, die sich auch nicht mehr die Zeit nehmen, differenziert nachzufragen und mal zu fragen, woran liegt es denn eigentlich? gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten vor 7 Jahren 160.000 Leute auf griechischen Inseln sitzen. Die sollten in Europa verteilt werden. Weiß ich, ob Sie sich an den Vorgang
erinnern? Ja, ich erinnere mich, ja.
So, jetzt nehmen Sie sich diese Minute Zeit. Da wurden 4 Kriterien für die Verteilung unter den 28 Mitgliedstaaten definiert. Einwohnerzahl im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also Wirtschaftskraft, Berücksichtigung der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit der letzten 5 Jahre und Einbeziehung der bereits im Lande lebenden Flüchtlinge. Nach diesem Kriterium hätte Ungarn von den 160.000 Menschen 1.290 aufnehmen müssen. Hat der Ministerpräsident in Budapest gesagt, ich lasse mir doch nicht aus Brüssel diktieren, wer in mein Land kommt. Solange die EU nicht in der Lage ist, diese Solidaritätsleistung zu erbringen, werden wir das Problem nicht lösen. Ich sage umgekehrt, irgendwann werden wir dann in der EU auch diskutieren müssen, ob die Finanzierungsstruktur der Europäischen Union so laufen kann, dass die, die keine Flüchtlinge aufnehmen, immer noch das gleiche Geld kriegen. Ich glaube, da muss man jetzt einmal konsequent werden.
Ich höre Sie und ich weiß um die Prozesse.
Das findet ja morgen statt.
Oder ist ja, genau. Heute wir haben heute das Treffen der EU-Innenminister, die ja diesen Asylkompromiss, den es da jetzt gibt, der anknüpft an all das, was Sie auch beschrieben haben, voranbringen wollen, der ja interessanterweise gerade von deutscher Seite hängt. Da hat ja der Bundeskanzler jetzt offenbar ein Machtwort gesprochen.
Finde ich
an die Adresse,
richtig,
ja. Der Außenministerin. Was aber auch interessant ist, man merkt natürlich auch, wie sich da die politischen Gewichte innerhalb Europas verschoben haben. Also dass da sozusagen Deutschland in einer Position ist, dass es nicht mehr seinen Ansatz von Flüchtlingspolitik so durchsetzen oder sozusagen dafür werben kann, wie man sich das vorstellt.
Das war noch nie so. Deutschland hat in Brüssel noch nie seine Position alleine durchsetzen können. Ich weiß nicht, das ist ja ein Ammenmärchen nach dem Motto, die Bundesregierung. Früher hat der Kohl und die Merkel immer den Eindruck erweckt, ich fahre nach Brüssel, das regel ich schon. Also, Deutschland ist der größte Aktionär dieser Gesellschaft. Mit 27% der Haushaltsanteile ist Deutschland der Haupteinzahler in den EU-Haushalt. Das heißt noch lange nicht, dass wir alleine da bestimmen. Ich sage Ihnen jetzt mal 2 andere Zahlen. Frankreich 20%, Italien 18%. Frankreich und Italien zusammen haben 38%. Das sind 11% mehr als Deutschland in der Finanzierung des Haushalts. Wir müssen da Kompromisse machen. Was aber nicht geht, das will ich noch mal wiederholen, ist, dass eine ganze Reihe von Ländern, übrigens auch von Nachbarländern von uns, Dänemark ist zum Beispiel so ein Land, redet nie einer drüber, sagt, wir nehmen keine. Dann muss man sagen, wenn Deutschland, Italien vor allen Dingen, muss man ja auch mal sagen, mit dem Problem alleine gelassen werden, dann haben die sehr wohl das Recht zu sagen, wir wehren uns jetzt. Wir können europäische Solidarität nicht nach dem Rosinenpicker-System machen. Also wenn Polen sagt, wir brauchen mehr Geld, weil wir haben mehr ukrainische Flüchtlinge, dann kriegen die das. Und wenn Deutschland sagt, ja, wir haben aber auch ein Flüchtlingsproblem und wir brauchen die Verteilung, da sagen insbesondere die Polen, nee, machen wir nicht mit. Das geht nicht und ich hoffe, dass heute Nachmittag bei dem Innenministerrat da endlich eine Lösung kommt.
Wir werden es sehen. Weil Sie Dänemark angesprochen haben und all das, was Sie sagen, das sind unglaublich nachvollziehbare, rationale Argumentationslinien. Man kann dem wunderbar folgen. Man kann die Problembeschreibung so sehr gut nachvollziehen. Das Problem aber, ganz real, bleibt. Es ist sichtbar, es sind volle Turnhallen, es sind sozusagen nicht geregelte Verfahren an den Grenzen. Wir sehen, und das ist ja etwas, was ja Politiker verschiedener Couleur sagen. Und es ist nicht immer, weil sie Migration abwehren wollen, sondern, glaube ich, weil sie es wirklich auch ernst meinen. Wir haben eine Migrationspolitik, die letztendlich wirklich den Stärkeren die Möglichkeit gibt, diesen Weg über das Mittelmeer, über andere gefährliche Routen zu machen, mit Hilfe von kriminellen Strukturen, von Schlepperstrukturen, und die gar nicht genau hinschaut, sind es eigentlich die am meisten Bedürftigen, die wir aufnehmen. Das heißt also eine Politik, die dysfunktional ist. Und das ist das, was unterm Strich bleibt. Und was Sie, weil Sie Dänemark angesprochen haben, ich habe diesen Auftrag extra bekommen. Sprechen Sie Herrn Schulz auf Dänemark an. Da sind es ja Sozialdemokraten, die regieren, die irgendwann aus einer sehr migrationsfreundlichen Politik eine andere gemacht haben, weil sie gesagt haben, wenn wir dieses Sozialmodell, dieses Modell, wo wir sagen, wir haben einen hohen Wohlstand, wir wollen den bewahren, wir wollen hohe sozusagen Schutzstandards auch, was Arbeitsrecht und dergleichen Gesundheitsversorgung angeht, wenn wir das behalten wollen, haben wir eine Belastungsgrenze, die wir nicht überschreiten dürfen, und haben daraus eine Politik gemacht, die würde man in anderen Ländern eher wahrscheinlich rechtspopulistischen Parteien zuschreiben, mit dem Ergebnis, dass die Rechtspopulisten in Dänemark, die Schwesterpartei der AfD, dort mittlerweile bei 3% liegt. Eine Partei, die auch mal zweitstärkste Kraft war in Dänemark. Wenn Sie das hören, es ist vielleicht eine sehr naheliegende und nicht die gute und umfassende Lösung, aber für viele Menschen erscheint es erstmal als Lösung.
Jetzt habe ich nicht mitgestoppt, aber ich würde mal sagen, Ihre Frage hat ungefähr 2 Minuten gedauert, beinhaltet eine Komplexität. Da müssen Sie jetzt 20 Minuten darauf antworten.
Okay.
Haben wir so viel Zeit?
Na.
Ah ja, gut.
Dann aber Sie sind ja Profi, Sie können das bestimmt auch schneller.
Ja, ja. Ich versuche es mal verkürzt. Ja klar, wir haben ein Problem an den Außengrenzen, das muss gelöst werden. Natürlich ist eine der möglichen Lösungen, das Verfahren nicht erst in Europa, sondern schon an den Grenzen durchgeführt werden. Bin ich 100% für. Jetzt habe ich eben auch meine Rede von vor 20 Jahren. Haben wir schon vor 20 Jahren gefordert. Natürlich bin ich dafür, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen jemandem, der politisch verfolgt ist und jemandem, der hier einwandern will. Alle großen Einwanderungsregionen dieser Erde, Australien zum Beispiel, Kanada, die Vereinigten Staaten, haben Einwanderungsgesetze. Da hast du nicht die Garantie, einwandern zu können, aber eine Chance. Green Card ist so ein Stichwort. Ich finde, Europa muss das auch hinkriegen, dass wir bestimmte Einwanderungsmechanismen haben. Dazu gehört, schließt sich der Kreis, dass alle Mitgliedsländer sagen, wie viel sie denn aufnehmen würden. Dann können sie ein legales System. Wenn sie ein legales System haben, dann treiben sie die Leute nicht in die einzige Chance, hierher zu kommen, indem sie an der Grenze sagen, ich bin politisch verfolgt, was viele von ihnen gar nicht sind. Deshalb, glaube ich, müssen wir mehr gesetzliche Ordnung da reinbringen. Das scheitert übrigens teilweise an sehr konservativen Parteien, Schwesterparteien der CDU, CSU. Und jetzt sind wir bei Herrn Merz. Natürlich haben wir in Deutschland auch Vollzugsdefizite. Das ist so. Aber ich frage Sie jetzt mal, ob die deutsche Geschichte 2021 begonnen hat oder ob es die Republik schon vorher gab. Die Innenminister vorher hießen Seehofer und de Maizière. Ich frage jetzt mal, was ist denn der Anteil von Herrn Merz und seiner Partei an den Problemen, die wir haben? Der tut ja immer so, der Merz, wenn er redet. Ja, das sind die Grünen. Ist alles, weil es die Grünen gibt. Nee, ist auch, weil es die CDU und die CSU nicht auf die Kette bekommen hat in der Zeit, wo sie die Verantwortung bekamen. Aber all das nutzt uns nichts, weil ich glaube, das ist ein so sensibler Bereich, dass man 2 Dinge tun muss. Man muss die Dinge beim Namen nennen und man muss die Komplexität des Problems beschreiben. Meine Erfahrung ist, wenn du das tust, folgen die Bürgerinnen und Bürger dir schneller auf den Weg der rationalen Lösung, als wenn du mit billigen Parolen für den kurzfristigen Effekt irgendwas raushaust, wie der Herr Merz, Zahnarzt. Da betreibst du nur das Geschäft der Demokratiefeinde.